Andi Juchli ist Geschäftsführer von der Firma JDMT Medical Services AG und ein Vollprofi, wenn es ums Thema Erste Hilfe geht. Im Interview mit safetysecurity.ch stellt er seine eigene Systemlösung vor und redet über die Erste Hilfe in den Betrieb, über die Wegleitung vom SECO, über die Medikamentenabgabe in den Betriebssanitäten. Außerdem erklärt er, auf was es bei der richtigen Ausbildung darauf ankommt. Denn Emotionen spielen eine grosse Rolle und in der Praxis lässt sich Theorie darum nicht immer so einfach umsetzen.
Für uns ist sehr wichtig, du musst eine positive Grundstimmung rund um die Erste Hilfe aufbauen. Erstens etwas Edles, wenn man jemandem helfen kann, wo es nicht gut geht. Zweitens müssen sie begreifen, dass es auf sie drauf ankommt, weil wenn sie nicht in der Lage sind, Hilfe zu leisten, dann hat es der Betroffene viel, viel schlechtere Chancen. Man muss aber auch sich bewusst sein, dass das etwas Belastendes ist. Also musst du auch einen Weg finden über das Vertrauensverhältnis, über eine langjährige Beziehung, über das Ansprechen, über das genügend sicher machen auch von der Hilfeleistung, dass sie nicht überfordern, dass sie irgendwo mit der emotionalen Herausforderung auch zu Schlag kommen. Und darum schauen wir sehr stark einerseits, dass man lachen tut in den Ausbildungen, dass man eine positive Grundhaltung hat, dass man erkennt, dass etwas Wichtiges ist für den Betroffenen, aber dass man auch irgendwie versteht und auch ja, lernt, dass das etwas unter Umständen sehr anspruchsvoll ist, auch emotional. Das finde ich ist bei dem ganzen Technischen sehr wichtig. Die Emotionen sind aus der ersten Hilfe nicht wegzudenken.
Geht das auch an einem Profi wie Ihnen so?
Man würde lügen, wenn man sagt, man ist selber davon gefeit. Mein Junior, vierjährig, da haben wir auch schon zwei Situationen gehabt, wo halt einfach du merkst, du bist zwar nicht am Hyperventilieren, aber du bist nicht in der gleichen Ruhe inne, wie du das wärst mit jemandem, wo du jetzt nicht so eine emotionale Bindung hast. Die Situation, mit der du mit konfrontiert bist, die hast du so wahrscheinlich immer das erste Mal erlebt. Das Medizinische ist das eine, aber das Handling der Situation ist etwas anderes. Und dort sind wir auch mehr und mehr daran, dass wir eine klare Doktrin für den Einsatz bei uns, wie wir im Stadion Letzigrund arbeiten, führungstechnisch. Immer Ereignis mit Rollenzuweisungen. Da gibt es vier unterschiedliche Rollen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was wir jetzt mehr und mehr mit Betriebsentität, die wir seit vielen Jahren ausbilden, dann übernehmen, dass wir halt wirklich in diesen Rollen arbeiten. Weil Führung, Kommunikation, das sind Punkte, die werden häufig noch schlecht gemacht von den Betriebssanitätern.
Was für Voraussetzungen muss man für die Ausbildung mitbringen?
Begeisterung beim Betriebssanitäter, positive Einstellung, man soll lachen während der Ausbildung, aber so, dass man dann wirklich im Einsatz das Maximum von der Leistung abruft. Der eine ist an der Grenze, wenn er nur schon mal erkennen muss, dass da jemand aufgrund der Kräfte könnte eine Wirbelsäulenverletzung haben. Der nächste sagt, ja gut, dem Patient sagt, er soll sich nicht bewegen, das traue ich mir zu. Vielleicht sogar mal den Kopf noch zu heben. Der dritte ist dann auch in der Lage, jemanden in Inline-Position zu bringen. Und der vierte ist in der Lage, effektiv auch en bloc einen Patienten aus der Bauch in die Druckenlage zu drüllen. Aber das wirklich, dann, dass man nicht einfach die Leute über- oder unterfordert, das finde ich, ist eine echte Challenge. Und das ist dann halt auch etwas, wo wir das Gefühl haben, du musst das so halt gesamthaft anschauen.
Auf was legen Sie Wert in der Ausbildung?
Wenn wir eine Ausbildung geben, ist das Vermitteln von Fachwissen ist nur ein Teil. Die Zeit, die wir mit unseren Auszubildenden verbringen, ist viel mehr als nur eine Ausbildung. Es ist wirklich eine Interaktion, und wir eigentlich den verlängerten Arm sind auf dem Kunden. Und das ist auch etwas, der einfach sagt, ich tue bei mir einen Kurs anbieten, kommen zu mir. Der tut Wissen vermitteln, vielleicht Begeisterung wecken, Sicherheit geben gewissen Sachen. Aber er tut nicht den firmenspezifischen Prozess trainieren, nicht mit dem Material, nicht herausfinden, wo irgendwo etwas noch nicht ideal laufen tut. Wir bilden die meisten Leute bei Ihnen an ihren Arbeitsplätzen aus und damit trainieren wir mit ihrem Material und wir trainieren dann den Prozess. Und beim Prozess ist eben genau auch so, wie sieht der Prozess aus? Du hast zuerst ein Ereignis mit den direkt umstehenden Arbeitskolleginnen und Kollegen. Die müssen handeln, realisieren, alarmieren, in jedem Fall. Und beim Kreislaufstillstand Pumpen schocken. Dann hast du die interne Alarmierung, die irgendwo effizient sein muss. Dann kommen eben die Ersthelfer dazu, die zügig mit dem richtigen Material und wissen, was sie machen müssen. Dann muss der Rettungsdienst dazugekommen. Das heisst, auch dort ist wichtig, dass man nicht irgendwo nach 15 Minuten erst dran denkt, den Rettungsdienst aufzubieten und die Einweisung nicht funktioniert. Alles Klassiker, aber du siehst immer wieder aus diesen Feedback, da hat es sehr viel noch Optimierungspotenzial. Und wenn der Rettungsdienst mal übernommen hat, Betriebssanität und der Betrieb quasi ihren Einsatz können beenden können, dann ist auch wieder die qualitative Nachsorge. Mit Feedback aber auch zu schauen, gegebenenfalls, ob jetzt ein Hilfeleistender noch zusätzliche Unterstützung braucht. Auch da haben wir erlebt, schon, nicht überraschend, Leute, die Hilfeleistung geboten haben, vielleicht dann auch, sage jetzt mal in einem Fall, den ich gerade vor Augen habe, mit Todesfolge, wo dann nicht im ersten Moment, aber mit einer Verzögerung, dann halt die hilfeleistende Person tatsächlich Mühe hatte mit der Situation.
Wie ist denn eigentlich die Systemlösung von der JDMT entstanden?
Wir machen das seit 2002. In den völlig einfachsten Grundzügen. Ohne Systematik haben wir gestartet. Und dann haben wir ja immer wieder Kunden gehabt, die ganz aktuelle, echte Probleme irgendwo angestanden sind. Und wir haben dann auch festgestellt, dass pro Betriebssanität und Jahr es zu nur 0,7 Einsätze kommt. Also eine Firma, die 100 Betriebssanitäten unterhält, hat 70 Einsätze. Klar kannst du sagen, es ist so, dass jeder vielleicht einmal das Zweite ausrückt. Aber 0,7 Einsätze pro Betriebssanität und Jahr ist einfach ein geringer Erfahrungsschatz. Und wenn du noch schaust, wie viele sind schwerwiegende Sachen, also da, was du effektiv trainierst, dann sind das 3%. Das heisst also, grundsätzlich ein Betriebssanitäter hat keine Möglichkeit, ein Fachwissen aufzubauen. Er ist unsicher und bleibt unsicher, er ist unerfahren und bleibt unerfahren. Und aus dieser Logik heraus, er ist unerfahren, bleibt unerfahren. Und nichtsdestotrotz ist er quasi die erste Verteidigungswahl, die wirklich zum Einsatz kommen, wenn etwas passiert. Er muss halt mehr und mehr Gedanken gemacht, ja, wie erreichst du denn gleichwohl die Wirksamkeit? Wie erreichst du, dass es funktioniert? Wie erreichst du, dass sich die Leute sicher fühlen und nicht etwas passiert, was unsicher ist? Und ja, schlussendlich auch, wie du es dann auch optimieren? Und optimieren heisst beispielsweise Effizienz. Nicht nur Kosteneffizienz, sondern auch zeitliche Effizienz. Was in der Wegleitung zum Artikel 36 steht, hinsichtlich dieser 3 Minuten, sage ich jetzt mal so, ist etwas, das wir stark unterstützen. Weil es halt entscheidend ist bei gewissen Notfällen, dass rasch geholfen wird. Und der muss effizient sein. Und als Beispiel, es nützt halt einfach nichts, wenn du 2 Leute die vorher Stufe 3 ausbildest, hast aber eine katastrophale interne Alarmierung und die Leute treffen nach 7 oder 8 Minuten oder gar nicht ein, weil sie nicht alarmiert worden sind.
Wie ist die Systemlösung heute aufgebaut?
Damit die erste Hilfe funktioniert, musst du sie als Prozess begreifen und als System organisieren. Als Prozess im Sinne von einer logischen Abfolge von Schritt A, Schritt B, Schritt C, wie alle anderen Geschäftsprozesse auch. Und als System in Analogie zu einem Spital, wo du nicht einfach einen super Chirurg oder einen guten Spitalkoch oder eine nette, gut ausgebildete Krankenpflege haben willst, sondern es muss ein System sein, das funktionieren tut. Wir sagen, das System selber hat 5 Komponenten. Das erste ist ein konzeptioneller Rahmen. In diesem Rahmen musst du definieren, um was es effektiv geht. Also beispielsweise, was sind die Risiken, was ist die geforderte Leistung. Das kann ja auch sein, dass man sagt, was hast du für Betriebszeiten. Wer ist wofür verantwortlich? Gewisse Kunden machen ziemlich alles selber. Materialkontrolle, Defikontrolle, Organisation der Kurs. Andere Kunden lagern komplett alles aus. Also das ist in diesem konzeptionellen Rahmen drin. Und das ist dann auch die Grundlage für zum Beispiel, was ist der Ausbildungsaufwand, den du machen musst. Und das Zweite sind die sogenannte Effektoren, die einen Effekt erzielen, also die Hilfeleistenden. Der Betriebssanitäter typisch ist der qualifizierte Ersthelfer. Der ist dafür qualifiziert worden, erste Hilfe zu leisten. Das kann ein Polizist sein, das kann ein Betriebssanitäter sein, IVR 1-3 oder nicht IVR. Leute, die aber in diesen Top 10 der ersten Hilfe ausgebildet sind. Nach oben gibt es den Laien. Der Laien ist, sage jetzt in einem Betrieb mit 200 Angestellten, das sind 10 qualifizierte Ersthelfer. Und 190 sind Laien. Die Laien haben gleichwohl eine Rolle, insbesondere beim Kreislaufstillstand. Dort sagen wir, das Ziel muss sein, dass jeder in einem Betrieb weiß, was er machen muss mit einem Kreislaufstillstand. Das sind 4 Punkte: das Realisieren, das Alarmieren, das Pumpen und das Schocken. Alarmieren intern wie extern. Dass nachher der qualifizierte Ersthelfer kommt, der in Ergänzung zu dem Realisieren, Alarmieren, Pumpen, Schocken auch die Beatmung macht. Über dem qualifizierten Ersthelfer gibt es den Professional. Der Professional ist derjenige, der halt professionell in diesem Bereich tätig ist. Und der Expert, das ist die vierte Stufe, das ist der Facharzt für. Und das zeigt auch, das System ist nicht ein System, das allein auf die Erste Hilfe gemäss Verordnung 3 Artikel 36 ausgerichtet ist, sondern wirklich überall kann eingesetzt werden. Zum konzeptionellen Rahmen kommen eben die Effektoren und dann darüber die stufengerechten Hilfsmittel. Also was braucht der Laie, der Defi? Was braucht der qualifizierte Ersthelfer? Gibt es 2-3 Artikel mehr? Nicht wahnsinnig viel, nach dem Motto weniges mehr. Der Professional Dito und der Expert ebenfalls seine stufengerechten Hilfsmittel. Also ist die dritte Komponente nach dem konzeptionellen Rahmen. Die Effektoren sind die stufengerechten Hilfsmittel, gefolgt vom niederschwelligen Fachsupport. Also so wie ich einem Assistenzarzt im Spital möchte die Möglichkeit geben, jederzeit mit dem Oberarzt können Rücksprache zu nehmen, ohne dass er gerade zusammengeschissen werden muss. Wenn man am qualifizierten Ersthelfer die Möglichkeit hat, jederzeit können Rücksprache zu nehmen. Und natürlich sagen wir immer, im Zweifel 144 wählen. Aber das 144 hat halt einfach eine gewisse Schwelle, Angst, Schwelle, Respekt. Und so haben wir immer wieder Anrufe von Leuten, die oft sagen, hey, ich weiss nicht genau, ist das richtig? Muss ich noch etwas denken? Und dort ist unser Ziel, wir machen keine ärztliche Beratung, das wäre medikolegal machbar, aber ist nicht das, wie wir aufgestellt sind jetzt. Ist definitiv nicht das. Sondern wir wollen dem Ersthelfer wie eine Art als Navigationsgerät durch die verschiedenen Entscheidungshilfen helfen, sodass sein Entscheid möglichst sicher ist und er sich möglichst sicher fühlt. Und so hat eben dem Ersthelfer, der schlussendlich von seinem Arbeitgeber in die Rolle befördert worden ist, auch ein Instrument gegeben, dass er sich genügend sicher fühlt. Weil, damit muss man schon bewusst sein, es ist etwas, das auch mit gewissen Unsicherheiten verbunden ist, die Rolle, weil halt einfach, ja, wenn ich etwas verpasse, am Schluss liegt er tot im Bett. Und mit diesen Gedanken spielt Betriebssanität halt schon auf, dass man Respekt hat davon. Und last but not least, die fünfte Komponente ist das QM. Wir sind der Meinung, ein Fall, der passiert, muss nachbereitet werden. Das heisst, jeder Fall, der bei einem unserer Kunden dokumentiert wird, kommt zu uns und wird von einem unserer Ärzte dann nachbereitet mit Feedback an den Ersthelfer. Hey, super gemacht. Das kannst du aus dem Fall lernen. Siehst, bei dir ist jetzt mal genau nicht typisch, das sind die typischen Symptome. Oder einmal, hey, Achtung, das könnte im Fall einmal etwas mehr sein. Im nächsten Fall lieber einmal mehr mit dem 144 oder uns Rücksprache nehmen. Und so ist der konzeptionelle Rahmen, Effektoren mit ihren Leistungsmöglichkeiten und ihrer Ausbildung, ihre stufengerechten Hilfsmittel, der niederschwellige Fachsupport und das QM über alle Fälle, das, was dann so ein System macht. Wie läuft jemand einzeln super ausbildet, bringt mir als Unternehmen keinen Erfolg. Was nützt mir, nie vor Stufe 3 oder vielleicht mal Stufe 4 Ausbildete? Und das ist in der Ferien. Was nützt mir, wenn ich 2-3 gut Ausbildete habe, aber bis zum ersten Schock geht es gleich 6-7 Minuten? Da gibt es einfach eine klare Studienlage, die sagt, innerhalb 2 Minuten erster Schock 80%, innerhalb 3 Minuten 74% und so geht es dann runter. Das Ziel muss dort sein, dass halt einfach schnellstmöglich das Realisieren aller Mehrpumpenschocken passiert. So sehr ich IVR und die IVR-Kursformate unterstütze, sage ich dann gleich, lieber investierst du in eine Roadshows, wo alle im Betrieb das Realisieren aller Mehrpumpenschocken lernen, bevor du 3-4 Leute in einen IVR-Stufe 3-Kurs schickst. Für die Ersthilfe und für die Leute, die betroffen sind, hast du mehr Effekte dann. Darum hat sich das System auch entwickelt. Also es ist aus unserer Optik logisch, das als System anzuschauen. Alles andere, finde ich, ist halt einfach sehr einseitig. Und damit ist halt einfach das Resultat schlechter.
Sie sagen, die Systemlösung sei wirksam, sicher und effizient. Was verstehen Sie unter diesen Wörtern?
Also grundsätzlich, wenn wir ein System überprüfen, das eigene oder das, was ein Kunde schon hat, dann prüfen wir es nach 3 Qualitätsfaktoren. Wirksamkeit, Sicherheit und Kosteneffizienz. Effizienz, Kosteneffizienz. Wirksamkeit, das Einzige, was zählt, das muss funktionieren. Also wir schauen an, retrospektiv oder prospektiv, hat es funktioniert. Sind die Leute in der Lage, Thoraxkompressionen zu machen und zu defibrillieren? Also Wirksamkeit für uns heisst, beim Kreislaufstillstand, realisieren, alarmieren, pumpen, schocken, aber möglichst für viele Leute, für jeden im Betrieb. Sicherheit heisst nicht, Sachen zu machen, die fachlich oder juristisch unsicher sind. Zum Beispiel, dass man nicht Massnahmen trifft, die gefährlich sind. Beispielsweise, dass der Betriebssanitäter Medikamente abgibt als Standardlösung oder Beratung macht zu Blutdruck, weil er nicht mit genügender Sicherheit und Qualität einem Mitarbeiter sagen kann, wie jetzt das mit seinem Blutdruck aussieht. Effizienz, da geht es darum, die eingesetzte Franken soll das Maximum rausholen. Weil schlussendlich haben wir immer einen Ressourcenkonflikt. Und die Effizienz heisst aber auch, dass die Alarmierung und die Abläufe effizient laufen müssen.
Von der Medikamentenabgabe raten Sie also eher ab.
Dort kommt dann schnell mal der Punkt, es geht weniger ums Paracetamol, aber ich könnte verschiedene Situationen erklären, wo man sagt, da habe ich jetzt wirklich Sachen. Und ich sage, hey, also, das finde ich jetzt dünn sein, so ihr euch darauf bewegen. Nicht vom Gesetz. Das Gesetz soll sich nach den Umständen der Realität richten. Aber fachlich. Also ist das einfach etwas, wo du dich unnötig in eine Gefährdung begibst. Und das muss man entsprechend schauen, es muss sicher sein.
Erste Hilfe ist auch eine Kostenfrage. Wie schlank kann die sein?
Ich begreife jeden Kunden, der sagt, am Schluss hat alles ein Preisschild. Und das muss irgendwo aufgehen. Im Idealfall sagt der Kunde eigentlich, hey, wie müssen wir uns organisieren, dass es optimal ist. Und dann vielleicht auch, okay, und wenn wir jetzt einen Betrag X haben, was ist das Maximum? Was hole ich mehr raus, wenn ich jetzt eine bessere Ausbildung mache? Zufriedenheit von der Betriebssanität, effektive Mehrleistung, mehr Fähigkeiten. Oder tue ich vielleicht lieber etwas investieren ins Material?
Hat so ein System auch Grenzen?
Und wenn du jetzt wirklich sagst, jetzt habe ich irgendeinen Bereich, da muss eine größere Autonomie sein. Wir haben gewisse Bereiche, da kann ich nicht in die Details gehen, wo man wirklich sagen müssen, da kannst du jetzt gewisse Sachen nicht so umsetzen. Einfach aus ganz spezifischen Gründen. Dann machst du das halt so, dass du sagst, okay, wie tust du durch gewisse Anpassungen das Risiko für Fehler reduzieren?
Was halten Sie von der Wegleitung vom SECO zu dem Thema?
Wir hätten ein paar Fragen, die wir gerne wollen. Ich sage jetzt mal, letztinstanzliche Antwort haben, so musst du es machen und so funktioniert es. Aber da gibt es einen Haufen, die sagen, ja, sorry, das ist nicht unsere Aufgabe. Also, ohne wollen, meine SECO zu kritisieren, aber SECO sagt in vielen Belangen, das ist nicht unsere Aufgabe, da klar zu sein. Dann muss ich sagen, ja, aber ihr definiert, was das Arbeitsgesetz bedeutet. Dann müsst ihr auch etwas liefern, dass man mit dem arbeiten kann. Also die Wegleitung. Ich meine, entweder ist sie klar formuliert und dann ist sie eine Bauanleitung und die dient nicht nur um Sicherheitsbeauftragten, sondern auch um Inspizienten. Oder dann ist sie das nicht. Aber du kannst nicht irgendwo sagen, du hast ein Dokument, auf das beruft man sich und dann kannst du dann innen, die Weiterbildung muss regelmäßig sein. Ja, was heisst regelmäßig? Alle 10 Jahre ist regelmäßig. Sie sollte sich an den Lernzielen der IVW-Kurse orientieren. Okay, wenn sich etwas orientiert an diesen Lernzielen, dann müsste es eigentlich deckungsgleich sein. Also sind jetzt nur noch IVW-Kurse zulässig. Und das mag eine akademische Diskussion sein, aber für die Leute in der Anwendung ist das ganz entscheidend. Und dass heute zum Beispiel der Wegleitung man irgendwie noch von Sanitätsbüchsen schwätzt oder aufzeigt, was es alles für mögliche Übertragungsmittel gibt, drahtlos oder nicht. Aber der DEFI als wichtigstes Hilfsmittel für die Erste Hilfe nicht erwähnt ist, mit einer Ausnahme, die heisst, man soll einen Defibrillator sofern ein Defibrillator vor Ort ist. Man sagt, das ist realitätsfremd. Und eben, das ist auch die Schwierigkeit in der Ersten Hilfe. Es gibt meines Erachtens da noch zu wenig kritische Masse von verschiedenen Players, wo man sagen kann, hey, wie sehen die das? Und man findet dann irgendeinen Konsens.
In der Ersten Hilfe gibt es einige Systematiken. Nicht alle sind allen ganz klar. A, B, C, Gabi, 30:2 oder doch 40:2.
Durch das Ampelschema Schauen, Denken, Handeln ist etwa ähnlich spezifisch wie die Wegleitung vom SECO. Und dann noch S, A, B, C, D, vielleicht sogar mal mit einem E, wo du dann aber sagst, D heisst bei der Reanimation Defibrillation, aber das ist nicht mehr A, B, C, D, sondern C, A, B. Aber wo ist denn das D im CAB? Also wäre es CD, AB. Aber ist jetzt wirklich mit A und B? Also das nützt niemandem. Also wenn einer sagt, ich kann das GABI, dann soll er das GABI anwenden. Ist immer noch besser als ABCD, weil das GABI gibt eine Antwort, ist Bewusstsein an oberster Stelle. Und eben ABCD kommt das Bewusstsein erst beim vierten Punkt, oder? Mit Disability, die erst nicht logisch ist für Bewusstsein. Wenn du mal erklärt hast, wie das ist, dann ist es auch keine Frage mehr. Wie mit dem Beatmen auch. Wenn du sagst, man selbstverständlich muss beatmen. Erstmal, für was brauchst du überhaupt den Sauerstoff? Den Sauerstoff brauchst du, weil die Zellen brauchen den Sauerstoff, um ihre Grundfunktion aufrechtzuerhalten. Also Sauerstoff brauchen sie von Anfang an. Aber in den ersten paar Minuten hast du genügend Sauerstoff im Körper, weil der Patient beim kardial bedingten Kreislaufstillstand bis zu dem Moment, wo er zusammengebrochen ist, ja noch das Blut voll mit Sauerstoff angereichert hat und du durch die Kompressionen allein eigentlich den Patienten beatmest, indem du rote Blutkörper mit Sauerstoff ins Hirn rauf transportierst. Und nachher musst du schon beatmen, weil irgendwann ist dann der Sauerstoff erschöpft. Und dann ist das mit 30-2 oder 40-2 oder was auch immer es denn ist, gar nicht so entscheidend. Oder? Darum finde ich auch wichtig, die Leute müssen begreifen, um was es geht. Und die Doktrin muss verständlich sein. Und das ABCDE oder wie auch immer es denn ist, ist etwas, das für die Leute nicht verständlich sind, weil sie die Buchstaben in ihrem normalen Ferienwortschatz nicht brauchen. Aber darum sage ich, für mich sind das alles auch Zeichen dafür, weswegen die erste Hilfe in der Schweiz halt einfach noch sehr unreif ist.
Wie wird sich das System JDMT und die erste Hilfe ganz allgemein in der Zukunft verändern?
Es gibt verschiedene Elemente, die sich weiterentwickeln. Ich glaube, das digitale Element im Sinne der Hilfsmittel, wie auch immer, ist das App, ist das webbasiert, da ist sicher etwas. Was man nicht unterschätzen darf im Ganzen, ist dort, wo der Ersthelfer auch der Patient ist, also Mitarbeiter im Ausland, Mitarbeiter im Aussendienst. Unser System ist auch anwendbar auf das. Also als Beispiel Schule, dass man sagt, du hast eine Schule, die hat ihre Ersthelfer für alles, was auf dem Schulgelände passiert. Aber die Lehrpersonen gehen ja auch in Lager und haben dann dort vielleicht Jugendliche, die das erste Mal ein bisschen viel trinken und dann kiffen. Und der eine hat sich irgendwie vielleicht gestürzt und man ist irgendwo in einer Hütte, wo es nicht ganz so nahe ist vom Spital. Muss man jetzt schon röntgen oder nicht? Und das sind sicher Punkte, wo du noch viel mehr machen kannst, auch qualitativ im Sinne von, was ist denn der Standard?